habe so eine Sehnsucht.
Wonach?
Nach Sonne, Wärme, Licht.
Ja, wird langsam mal wieder Zeit. Aber?
Aber dauert noch 6 Monate.
Dauert noch ein paar Monate. Monatschen dauert das.
Nee, aber ich finde, wir machen heute, wir könnten sagen, wir machen heute eine Sehnsuchtsfolge.
Stimmt, ja.
Wir nehmen euch mit.
Es ist unglaublich schön.
Wir nehmen euch mit an die Westküste Südamerikas, an den Pazifischen Ozean nach Chile.
Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou.
Ich muss mir direkt nochmal ein paar Bilder raussuchen.
Das ist ein schon großartiges schön. Weinland.
Ne? Oder? Sind das diese Alpakas oder sind das Lamas?
Das ist ein Lama.
An? Die spucken, ne?
Ja. Die rotzen dich an.
Spuck, spuck. Herrlich. Boah, nee, wunderschön. Ich habe jetzt hier auch gerade ein Bild rausgesucht von Santiago de Chile.
Und ist es mal wieder das passiert?
Die müssten ja im Hintergrund die Anden sein, oder?
Ja, es ist so krass.
Wahnsinn, oder?
So, passend. Krass. Zum Reiseland Chile und ja. Weinland Chile haben wir heute auch einen Probiertropfen.
Der Wein der Woche.
Ja, wir haben Chile auch im Glas und zwar ein Merlot trocken aus 2023. Und Merlot ist für Chile sehr typisch. Cabernet Sauvignon ist nämlich die meist angebaute Rebsorte in Chile. Mhm. Und auf Platz 3, meine ich, finden wir schon Merlot. Also ist durchaus weit verbreitet. Warum das so ist, das erkläre ich gleich.
Mm.
Cheers.
Frutti, frutti, cheers.
Und hier oben auf der Kapsel steht auch New World, neue Welt. Ja. Wir haben ja die alte Welt und die neue Welt. Das sind immer noch so zwei Begriffe, die sehr typisch sind in der Weinbranche. Viele sagen auch, das ist so ein bisschen Post. Kolonial, Dingsi-Bumsi angehaucht ist, deswegen sagen das viele auch nicht mehr. Aber alte,
also Old White Man Speeches, oder
was? Ja, so ein bisschen, aber.
Ach, Mann. Brombeere.
Hm. Weißt du, was ich manchmal sehr charakteristisch für Merlot finde? Hm? Ist so dieser Duft nach Lorbeerblättern.
True.
Finde ich, habe ich jetzt hier im Wein auch. Außerdem typisch für Merlot ist oft auch so diese Sauerkirsche, manchmal auch schwarze Kirsche,
Kirsche ein bisschen
Schokolade, ja, Pflaume und Vanille, je nach An- und Ausbau der Rebsorte natürlich. Aber charakteristisch finde ich immer so dieses Lorbeerige. Ja, so getrockneter Lorbeer.
Mhm. Komm, ich schluss nochmal an. An dieser Stelle eine kurze Werbung, denn alle Weine, genau dieser Reihe Overseas, gibt es bei Edeka diese Woche zum Angebotspreis von 2,22 Euro. So, jetzt setzen wir uns in den Flieger. 12.000 Kilometer, 14 bis 15 Stunden Flugzeit, also beim Direktflug.
Guck mal, ich hab auch hier mal gerade mal so eine Landkarte rausgesucht. Guck dir mal diesen schmalen Streifen an.
Nach Chile.
Wahnsinn, oder?
Genau, das Tolle ist, also die Grenze von Chile ist im Norden Peru. Da oben, im Osten Bolivien und Argentinien da unten.
Ja.
Und im Westen Pazifik. Das ist krass, ne? Das ist so ein schmaler Küstenstreifen.
Das ist der Wahnsinn. Also wenn man sich auf der Landkarte nochmal anguckt, ich finde das total
und
faszinierend.
Und ist so vielseitig.
Ja, sehr, sehr vielseitig.
So vielseitig.
Insbesondere was das Klima angeht, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Also das ist wirklich der Wahnsinn.
Aber wie lang ist der Küstenstreifen?
Erstreckt sich über eine Länge von etwa 1400 Kilometern entlang der Küste von der Atacama-Wüste. Da muss ich auch mal ganz kurz sagen, die Atacama-Wüste, hast du dir mal Bilder angeguckt? Naja. Unglaublich schön. Im Norden bis nach Patagonien im Süden. Und die Anbaubedingungen sind aufgrund der extremen geografischen Unterschiede einfach sehr, sehr vielfältig. Also man kann nicht sagen, ja, Chile ist das Klima so. Einfach bedingt durch diese Wahnsinnslänge des Landes, dass sich einfach
Berge, die Anden.
Richtig, genau. Also wir haben ja, also das Klima wird einfach nicht nur beeinflusst durch den Pazifik, sondern halt eben auch durch die Anden, also durch diese nicht ganz unbekannte Gebirgskette. Und ganz grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass die Weinanbauflächen im Norden trocken und heiß sind und die südlichen Regionen eher kühlere Temperaturen und feuchte Bedingungen haben. Und das, was natürlich auch extrem spannend ist, ist die Tatsache, dass die Weinberge oft auf einer Höhenlage von 600 bis 1000, 1100, 1200 Metern Höhe liegen. Und das sorgt natürlich oder das beeinflusst die Stilistiken der Weine, die aus Chile kommen, natürlich extrem.
Du musst mal gucken, wenn du ganz runter auf der Karte gehst, ne, es ist ja wirklich.
Zeig mal bei dir.
Es geht ja bis in die Antarktis rein.
Ja, es ist so crazy. Ja. Und Chile ist in vielerlei Hinsicht besonders. Also sowohl was das Nichtvorhandensein von Weinkrankheiten angeht, ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Also die haben viel, viel weniger Probleme mit Mehltau als jetzt beispielsweise Argentinien.
Wirklich?
Und man weiß es nicht genau, warum, aber man vermutet auch da, dass das Klima schuld ist, dass sich die Reblaus in Chile nie ausgebreitet hat.
Die haben also nie ein Problem mit der Reblaus gehabt?
War nie da. Und deshalb findet man
die Kühle.
Ja, und deshalb findet man halt eben in Chile immer noch sehr, 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 also viele wurzelechte Reben, beziehungsweise ganze Weinberge mit wurzelechten Reben. Also das ist wirklich faszinierend, ja.
Voll spannend. Wo wir bei den Weinbergen sind, lass uns mal drüber sprechen. Also wo liegen die Weinberge und vor allem wie viele sind?
Chile hat eine Gesamtrebfläche von ungefähr 200.000 Hektar, wobei man, also ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Aber man muss dazu sagen, dass nur in etwa 120.000 Hektar für den Weinbau genutzt werden. Mhm. Also 120.000 Hektar im Ertrag, aber gesamt irgendwie etwas über 200.000 Hektar.
Das heißt, die produzieren wie viel Liter Wein?
Ungefähr, das habe ich nachgeschaut, 1,2 Milliarden Liter Wein.
Wahnsinn, das ist ja krass. So grundsätzlich, wofür ist Chile denn bekannt? Also für welchen Wein bzw. welche Stile?
Also ursprünglich hat sich Chile früh einen Namen gemacht für preiswerte, aber auch in der Qualität verlässliche Weine, vornehmlich aus den Rebsorten Cabernet Sauvignon und Merlot, also das, was wir jetzt auch im Glas haben, ne, Merlot. Insbesondere aus dem Valle Central, das ist nämlich die Hauptanbauregion Chiles. Und die Qualitäten wurden aber im Laufe der Zeit immer besser. Nicht zuletzt aufgrund eines Weinvisionärs namens Miguel Torres, der das Potenzial von Chile früh erkannt hat. Und Chile zählt heute zu einem der etabliertesten Weinländer der Welt.
Du hast die klimatischen Bedingungen eben schon angesprochen, aber lass uns noch mal ein bisschen intensiver über die Weinanbaubedingungen sprechen, also über Klima und Boden.
Ja, Chile eignet sich hervorragend für den Weinanbau, also die Tage sind wolkenlos, sonnig, man hat mal ein bisschen kühleres Klima, man hat mal ein bisschen wärmeres Klima, also es ist grundsätzlich stabil, ist super, aber Chile hat einen großen Nachteil, nämlich die regenlosen Sommermonate. Also wir haben kein Wasser.
Wer hat das nicht inzwischen?
Ja, und das ist eigentlich total spannend, weil die Inka schon, das ist sehr bekannt in der Weinbranche über Chile, bereits die Inka haben wirklich Netze gebaut von Kanälen und Rinnen, um das Tauwasser von den Anden zur Bewässerung zu nutzen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch Bewässerungssysteme, wie wir sie auch von anderen Weinanbauländern kennen, um einfach die Wasserzufuhr bzw. die Wasserversorgung der Weinberge zu garantieren, sicherzustellen. In einigen älteren Weinanbauregionen wird aber auf Bewässerung verzichtet. Und in neuen Regionen sind dagegen so teure Brunnenbohrungen nötig, um Wasser zu gewinnen. Und da haben wir halt eben, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge mit Professor Dr. Rainer Schulz zum Thema Klimawandel gesprochen. Da haben wir natürlich dann wiederum das Problem der Konflikte bezüglich der Wasserrechte, ne? Also die Versorgung des menschlichen Wohls sollte natürlich an erster Stelle stehen. Wir haben diese Bewässerungssysteme der Inka. Wir haben natürlich auch die neuen Bewässerungssysteme. Wir haben Regionen, wo keine Bewässerung stattfindet. Aber wir haben natürlich auch, gerade wenn wir eher von einem konventionellen Weinbau sprechen, einfach neue Weinanbauregionen, die halt einfach für die Sicherstellung der Produktion bewässert werden müssen. Und da haben wir aber einfach das Problem, dass die Bevölkerung da dann aber zu knapp kommt. Ne? Und das ist ein riesiges Thema, wenn man sich die Frage stellt, ist man für Bewässerung der Weinberge oder gegen Bewässerung der Weinberge, also dem sogenannten Dry Farming. Das ist eine riesige Problematik und ja.
Die wird nicht kleiner.
Die wird nicht kleiner. Also so gesehen waren die Inka ziemlich gut unterwegs, ja. Und dann haben wir, wenn wir jetzt über das Thema Boden sprechen, im Westen gibt es sehr alte Granitformationen und verschiedene Schiefertypen. Und in der zentralen Ebene, also zwischen Küstengebirge und den Anden, findet man eher so Kolluvial- oder auch Alluvialböden mit Anteilen von Ton, Lehm, Schluff und Sand. Das sind sehr so bunte Gesteinsformation. Kannst du mal googeln. Das ist total, total faszinierend, sich das mal anzuschauen.
Sieht schön aus.
Ja, sieht sehr schön aus. Und dann in der Kombination, also das Klima und natürlich auch die verschiedenen Bodenformationen prägen ja ganz einfach den Stil der Weine, die aus Chile stammen. Und was ich eben noch gesagt habe, weil wir ja ganz kurz gesprochen haben über die Qualitäten und Stile, die aus Chile stammen. Ein großes Problem von Chile war, also wir haben tolle Bodenformationen, wir haben perfektes Klima, wir haben teilweise wurzelechte Reben, die da überall noch wuchern. Aber das Problem ist, dass ähnlich wie in der USA das Prohibitionsgesetz erst 1974 aufgehoben wurde. Also ist Alkohol, die Produktion, die Vermarktung etc. von Alkohol war in Chile verboten. Und man hat natürlich dann alles, was man da hatte, schleifen lassen. Also die Vermarktung, die Weinberge und. Und erst als dieses Gesetz aufgehoben wurde, 1974, hat Chile erst wieder so einen kleinen Aufschwung erfahren. Aber das Land war fast tot, also, krass. Ne, also kaputt.
Ja. Ja. Welche Rebsorten kommen denn eigentlich ganz typisch aus Chile? Also lass uns mal über die wichtigsten sprechen.
Ja, also Cabernet Sauvignon ist mit Abstand die wichtigste rote Rebsorte, macht über 30% der Gesamtrebfläche aus. Ne, sind also typisch für Cabernet Sauvignon, haben wir schon etliche Mal darüber gesprochen. Kräftige, strukturierte Weine, ne? Dunkle Früchte, Vollgas. Dann aber auch Sauvignon Blanc. Insbesondere in den kühleren Abschnitten entstehen super Sauvignon Blancs in Chile. Also die kühleren Küstenregionen, wie zum Beispiel Casablanca oder San Antonio. Und dann haben wir den Carmenère, galt lange Zeit als Merlot, also wurde mit Merlot verwechselt. Und Carmenère ist mit Sicherheit eine der wichtigsten, nicht in der Menge, aber das, was den chilenischen Weinruf ausmacht, ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Rebsorten. Das sind sehr würzige, dunkle Weine, pfeffrige Noten, aber auch sehr schmusige Tannine. Dann haben wir noch Pais. Traditionell war das die meist angebaute Sorte Chiles, aber auch beispielsweise in Mexiko, die vor allem für einfachere Weine, teilweise auch so Tetrapack-Weine zum Einsatz kam. Also das waren einfach, Pais wurde für die Massenproduktion genutzt oder beispielsweise auch für den Pisco, also für den klassischen Weinbrand, also für Destillationszwecke. Aber in den letzten Jahren, auch wenn die Bedeutung so zurückgegangen ist und auch die Fläche von Pais, gibt es auch hier wieder so ein bisschen diese Rückbesinnung, zu gucken, okay, was kann Pais eigentlich? Wie schmeckt denn eigentlich ursprünglicher Pais? Ja, also es gibt jetzt wieder einige Weingüter, die sich der Rebsorte einfach ernsthaft annehmen und aus der auch tolle Naturweine machen.
Spannend.
Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch die Klassiker wie Syrah, Pinot Noir, Malbec oder auch Chardonnay. Ja. Neben Pais gibt es auch noch andere autochthone Sorten und viele wurzelechte alte Buschreben wie Carignan. Das sind so Rebsorten, die einfach jetzt wieder verstärkt im Kommen sind und natürlich auch die also Chile als Weinanbauland einfach richtig nochmal in den Vordergrund pushen. Ja.
Wir müssen nochmal über die verschiedenen Regionen, also Weinbauregionen Chiles sprechen. Da gibt es doch einige Unterschiede, oder?
In Chile gibt es mehrere Weinanbauregionen. Fangen wir mit einer der bekanntesten Weinanbauregionen an, nämlich mit dem Maipú Valley. Das ist die bekannteste Region für Cabernet Sauvignon, direkt südlich von Santiago gelegen. Maipú ist das Herzstück des chilenischen Weinbaus, umfasst ungefähr 10.000 Hektar Rebfläche und ist insbesondere bekannt natürlich für Cabernet Sauvignon, aber für Cabernet Sauvignon klassisch in der Cuvée. Also das ist so ein bisschen so, ja, aus dem Maipú Valley kommen so ein bisschen so die Bordeaux-Kopien, könnte man sagen. Mhm. Ja, also sehr bekannt für gut strukturierte, kräftige Rotweine, so ein bisschen im Bordeaux-Stil. Mhm. Dann haben wir Casablanca, eine der kühlsten Regionen in Chile, prädestiniert für frische, aromatische Weißweine, wie zum Beispiel dem Sauvignon Blanc. Aber aus Casablanca stammen auch einige der elegantesten und besten Pinot Noirs, also Spätburgunder. Dann haben wir außerdem Curico und Maule. Diese Regionen sind eher so die traditionelleren Anbaugebiete mit Fokus auf Rotwein. Wir haben ja auch eben schon im Rebsortenspiegel gesehen, dass Chile eigentlich sehr bekannt ist für Rotweine, weniger für Weißweine. Also Weißweine spielen eine untergeordnete Rolle. Maule ist die südlichste Subregion des Valle Central, also eine der wichtigsten Haupt es ist eigentlich die Hauptanbauregion in Chile und hat sich in den letzten Jahren zu so einem Hotspot von alten Buschreben, von unter anderem Carignan und anderen seltenen Rebsorten wie zum Beispiel Pais etabliert.
Aber es gibt weiter südlich noch eine Anbauregion.
Südchile, wir denken ja hier immer verkehrt herum, also Südchile ist eine auch ebenfalls sehr kühle Region und produziert einige der besten Weißweine des Landes, einschließlich Riesling, Gewürztraminer und auch Chardonnay, aber eben auch Pinot Noir oder zum Beispiel Muskat haben hier einfach einen festen Platz. Ja.
Wir fassen nochmal kurz zusammen. In Chile ist übrigens gerade Sommer, also sehr, sehr angenehme Temperaturen. Ja. Ich glaube so bis 25, 26 Grad.
Ja.
Chile verläuft entlang der Pazifikküste, 1400 Kilometer lang und ist für den Weinbau ideal.
Ja, also ein sehr besonderes Land. Ja.
Früher war Chile bekannt für preisgünstige Weine, zum Beispiel aus Merlot. Inzwischen werden die Qualitäten immer besser.
Ja.
Also einige besinnen sich sozusagen zurück.
Ja, also auf den Herkunftsgedanken, auf alte Rebsorten und.
Und die wichtigsten Rebsorten sind Cabernet Sauvignon, hast du gesagt, Sauvignon Blanc.
Ja.
Und Carménère.
Carménère. Und die weniger bekannten, also die alten, ist jetzt zum Beispiel Pais. Das sind so Geschichten, die jetzt,
jetzt gerade in der Renaissance erlebt, so ein bisschen.
Ja, richtig.
Und wichtige Anbaugebiete, Maipo, Casablanca, Maule, hast du eben gerade gesagt, gehört auch noch dazu, ne?
Das, was man sich eigentlich merken sollte in Bezug auf Chile, ist so das Maipo Valley und natürlich das Valle Central. Das sind so die Hotspots und dann halt kann man sich noch merken, Südchile, also wirklich bekannt für wirklich einige der besten Weißweine des Landes. Und ja.
Und aufgeschrieben habe ich noch Pais und Carménère. Das sind so die wirklich wichtigen Rebsorten.
Alten Rebsorten.
Mit Historie.
Ja, mit Historie, spannende Geschichte und die einfach immer mehr im Kommen sind.
Und was gibt es da überhaupt? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dadurch, dass das Klima so vielfältig ist,
ja
hat man eine breite Palette, ne? Also an Stilen. Es gibt frische Weißweine.
Ja, es gibt tolle Rotweine.
Und volle, komplexe Rotweine.
Ja.
Jetzt haben wir noch das Wein-ABC mit dir.
Ja.
C wie?
Carménère.
Lu's Weinlexikon.
Carménère, wie eben schon gehört, ist eine rote Rebsorte. Es ist eine fast ausgestorbene Sorte, die ihren Ursprung vermutlich in Bordeaux hat und in Chile wiederentdeckt wurde. Und sie zeichnet sich durch ihre tiefrote Farbe, durch diese schmusigen, weichen Tannine aus und auch diese charakteristische Kräuternote. Und ganz, ganz typisch ist so dieser Duft nach roter Paprika oder auch schwarzem Pfeffer.
Seit wann wird eigentlich in Chile Wein angebaut?
Also genau wie in anderen Weinanbauländern der Welt auch, ne? Brauchte man ja auch Wein für die Kirche, ne? Messwein. Und der erste Rebstock wurde gepflanzt 1551.
Mhm.
Ja, von dem adeligen Don Francisco de... Schieß mich tot. Ja, also Weinbau gibt es in Chile tatsächlich schon sehr, sehr lange.
Fragen gehen grundsätzlich an cheers@edeka.de. Ihr könnt sie bei Insta posten oder hier gleich in die Kommis. Und wir freuen uns tierisch über 5 Sterne.
Ja, 5 Sterne plus, bitteschön. Oder 6, je nachdem, wo 6? Ihr unterwegs seid.
Ach, ja, stimmt.
Ja, keine Ahnung, weiß gar nicht. Aber 5 ist, glaube ich, üblich, oder?
Ja, und wir hören uns wieder
nächste Woche.
Yes!
Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt.
Salut.
Wir hören uns. Tschüssikowski.
Cheers.
Ciao mit V. Ciao Kakao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Halbwahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu. überall, wo es Podcasts gibt.